ARD.
Dreimal der gleiche Buchstabe hintereinander. Ein Name, den wir schon häufiger gehört haben. Einer, der vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika Angst verbreitet. Augenzeugen berichten von Männern, die in weißen Kutten gehüllt und mit brennenden Fackeln in der Hand durch die Nacht reiten. Es ist ein Bild, das ganz bewusst für Angst und Schrecken sorgen soll. Hinter all dem steckt der KKK, der Kuckucksklan, eine schreckliche Terrorgruppe mit einem fürchterlich beängstigenden Auftrag. Freundinnen und Freunde des Wissens. Zu dieser Folge heute müssen wir ein paar Sachen vorweg sagen, also generell zum Podcast. Es kam nämlich die ein oder andere Nachricht, warum wir denn momentan so viele negative Themen machen und ob das nicht falsch wäre angesichts der sehr jungen Zielgruppe, die wir haben. Und dazu müssen wir etwas klarstellen. Also als allererstes entscheidet ihr ja die Themen und wir wollen auch, dass das so bleibt. Das soll hier auch euer Podcast sein. Ihr schreibt, was ihr gerne hören würdet, wir nehmen die meistgenannten Themen mit in die Umfrage und dann stimmt ihr ab. Und zweitens, ihr als Hörerschaft seid viel durchmischter, als manche von euch vielleicht denken. Zwar ist die Hälfte jünger als 18, die andere ist aber auch älter. Und da haben wir sogar alle Altersklassen bis über 80 Jahre vertreten. Das lieben wir auch. Also das ist ganz großartig, dass dieser Podcast sich an so viele verschiedene Personen richtet, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft. Wir sind dadurch eine so richtig kunterbunt gemischte Wissens-Community geworden und das liebe ich persönlich wirklich unfassbar. Daher gestalten wir unser Programm hier auch nicht nur für Kids, wie es hier und da in einigen Nachrichten suggeriert wurde, sondern für alle Menschen von euch. Wir geben ja auch deshalb am Anfang jeder Folge immer eine kurze Warnung, wenn es inhaltlich etwas doller oder intensiver werden sollte. Und auch noch eine dritte letzte Sache, dann bin ich hier fertig mit der Anrede und das ist für mich auch der wichtigste Punkt. Nur weil ein Thema negativ, düster oder hart ist, heißt das nicht, dass es keine positive Wirkung haben kann. Der ehemalige deutsche Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der hat mal gesagt, wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Und genau das stimmt. Fehler können sich wiederholen, wenn wir anfangen, sie zu vergessen. Und deshalb ist es wichtig, auch über dunkle Themen zu sprechen. Denn das ist, so schmerzhaft es auch manchmal sein mag, unsere Geschichte und damit unsere Chance, daraus zu lernen. Und keine Sorge, natürlich wollen wir nicht nur negative Themen hier haben. Wir packen ja auch immer wieder ganz bewusst positive mit in die Abstimmung, wie zum Beispiel heute für die nächste Folge. Da wird es nämlich ein kleines Special geben, dazu aber mehr am Ende. Jetzt aber erstmal rein und für die Folge heute gibt es natürlich auch eine Content-Warnung. Es wird mit dem Kuckucksklan heute ein gewalttätiges paramilitärisches Geheimbündnis besprochen werden und die haben so schreckliche Gedanken, die sehr, sehr stark ausgeprägt rassistisch sind. Und deswegen ist es völlig okay, wenn von euch jetzt jemand sagt, nee, das möchte ich heute irgendwie nicht hören. Also gar kein Thema. Wir werden nämlich klären, wie der Clan entsteht, was für Verbrechen er begeht, wieso die Entwicklung sich in drei Phasen gliedert und wieso er zum Glück heute in der radikalsten Form nicht mehr existiert. Das alles heute, denn ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Die Entstehung. Wir fangen heute erneut mit einer anderen Folge dieses Podcasts an, und zwar mit Nummer 47. Erinnert ihr euch? Wir sind dort in die Entstehungsgeschichte der USA eingetaucht. Und das Fundament dieser Nation wird insbesondere auf einer Säule damals errichtet. Zwangsarbeit. Tausende Afrikanerinnen und Afrikaner werden als Gefangene nach Amerika verschifft und gewaltsam versklavt, um auf unzähligen Plantagen zu arbeiten. Fürchterlich menschenunwürdige Umstände herrschen damals und das Ganze wird zum zentralen Streitpunkt des Landes. Der Nordosten will die Sklaverei abschaffen, der Süden sie behalten. Es kommt daraufhin zum amerikanischen Bürgerkrieg und an dessen Ende werden alle schwarzen Zwangsarbeiterinnen und Arbeiter offiziell als frei erklärt. Doch während der Nordosten der USA diesen Sieg ausgiebig feiert, entwickelt sich im Süden etwas Düsteres. Die weißen Menschen dort sehen ihre Macht schwinden. Sie bekommen Angst, denn viele, viele Jahrzehnte haben sie alles regiert und auch enorm mit der Hilfe schwerster und gewaltsamer Unterdrückung. Jetzt wendet sich das Blatt und dadurch entsteht in ihnen ein großer Hass. Im Süden kommt es zu neuen Gesetzen, sogenannten Black Codes. Sie schränken das Leben schwarzer Menschen enorm ein. Zum Beispiel müssen alle Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner in Bussen oder Restaurants in gesonderten Abteilen sitzen. Sie müssen auch andere Toiletten benutzen. Viele der weißen Amerikaner sehen nämlich in den aus Afrika stammenden anderen Menschen eine Gefahr. Was ein unfassbar absurder Gedanke eigentlich ist, weil, wenn man sich das vorstellt, ihre Vorfahren sind ja 200-300 Jahre vorher nach Amerika gekommen und haben sich gewaltsam das Land genommen. Und jetzt haben sie Angst vor anderen Menschen, die ins Land kommen. Also irgendwas passt da nicht. Und dennoch wollen die Südstaatlerinnen und Südstaatler damals, dass alles wird wie vor dem Bürgerkrieg. In ihrer rassistischen Weltanschauung sind weiße Menschen Schwarzen überlegen. Was ein unglaublich schrecklicher Gedanke. Und deshalb, um diese sogenannte Ordnung wiederherzustellen, gründen sie einen geheimen Bund. In einem kalten Dezember im Jahr 1985 finden sich 6 Männer aus gutem Hause in Tennessee zusammen. Sie sind allesamt weiße Veteranen, haben also selbst im Bürgerkrieg gekämpft und verloren. Die 6 wollen daher eine neue Bewegung gründen, um die Macht der weißen Bevölkerung wiederherzustellen. Den Namen dieses neuen Clubs leiten sie vom Wort Kyglos ab. Das ist altgriechisch und bedeutet Kreis. Sie wählen den Kreis als Symbol, weil er für eine geschlossene Gesellschaft stehen soll. Ein Bund von weißen Menschen für weiße Menschen. Damit der Name aber noch etwas geheimnisvoller klingt, wandeln sie das Wort leicht ab. So wird aus Kyglos Ku Klux. An diesem Tag wird er also geboren, der Ku Klux Klan. Und schon bald wird er zu einer zutiefst rassistischen, nationalistischen Gruppe. Die Männer haben keine Schwierigkeiten, im konservativen Süden Werbung für den Klan zu machen. Noch immer sitzen Enttäuschung, Wut und Hass in den meisten Menschen hier sehr tief. Auf Pferden und mit weißen Bettlaken über dem Kopf reitet der Klan meist nachts durch die Orte. Ein Foto davon findet ihr als Nummer 1 in den Shownotes. Sie sehen unheimlich aus und genau das ist auch ihr Ziel. Denn sie wollen Angst verbreiten und Rache nehmen. Kapitel 2. Sehr dunkle Jahre. Mit Fackeln in der Hand reiten sie durch die Nacht. Schrecken soll durch die Menschen fahren, doch nicht durch alle. Zu einem großen Teil ist alleinig die afroamerikanische Bevölkerung das Ziel. Es kommt immer wieder zu brutalen Angriffen. Sie schlagen zu, drohen, foltern und unzählige Lynchmorde verübt der Clan. Sie sehen in sich eine rechtschaffende Gruppe an Gesetzeshütern, die also quasi Selbstjustiz üben und Urteile vollstrecken. In South und North Carolina werden allein 1866 und 67 fast 200 Menschen von ihnen ermordet, sowie mehr als 500 schwer verletzt. Gebäude brennen, Schulen werden zerstört. Sogar weiße Lehrerinnen und Lehrer, die afroamerikanische Menschen unterrichten, werden ausgepeitscht. Der Clan will im Süden auf schrecklichste Art und Weise und auch um jeden Preis das alte Machtverhältnis zwischen weißen Menschen und den People of Color wiederherstellen. Der Ku Klux Klan begründet seine Taten mit Selbstschutz. Viele geben an, dass sie handeln, weil sie ja nicht wüssten, was die afroamerikanischen Menschen im Land dann machen würden, wenn sie nicht durchgreifen. Das ist so ein Quatsch. Das sind völlig unschuldige Menschen, die ohne Gerichtsurteil misshandelt und teilweise sogar getötet werden. Und dennoch findet der Clan in dieser Phase immer mehr Anhänger. Es beginnt sich ein systematischer Terror übers ganze Land auszubreiten. Immer wieder entstehen kleine Untergruppen mit den gleichen radikalen Zielen. Sie treffen sich heimlich und planen unabhängig voneinander Anschläge und Einschüchterung. Ihr Ziel ist es zum Beispiel, dass sich kein einziger schwarzer Mensch mehr traut, wählen zu gehen. Ein Recht, das die Männer der Black Community erst seit Ende des Bürgerkriegs überhaupt innehaben. Jetzt soll ihnen dieses Recht direkt wieder genommen werden. Einige wehren sich, doch der KKK, wie sich der Ku Klux Klan abkürzt, ist zu groß und einflussreich geworden. Daher zieht sich ein Großteil der schwarzen Community zurück. Sie geben die Hoffnung auf Gleichberechtigung und gemeinsame Bürgerrechte auf. Ganze Gemeinden leben in Furcht. Auch andere Minderheiten und weiße Republikaner werden angegriffen. Menschen wie George Ashburn, ein Politiker aus Georgia, der sich nach dem Bürgerkrieg für die Rechte der befreiten schwarzen Menschen eingesetzt hat. Er wird dafür vom Ku Klux Klan im März 1868 in seinem eigenen Haus ermordet. Doch in dieser Zeit passiert etwas. Die Bundesregierung in Washington bekommt das eskalierende Chaos im Süden immer mehr mit. Sie wissen, dass sie eingreifen müssen. Und ab 1870 fällt dann regelmäßig der Richterhammer. ganz neue Bundesgesetze entstehen, die sogenannten Enforcement Acts, also Durchsetzungsgesetze. Sie sind ein direkter Angriff auf die Taktik des Clans und sollen die Gewalt beenden. Das erste Gesetz aus Mai 1870 verbietet beispielsweise die Maskierung des Clans und das maskierte Betreten von anderen privaten Grundstücken. Weitere Artikel sollen den Schutz der Grundrechte und Wahlrechte sichern. Im April 1871, ein Jahr später, dann der absolute Wendepunkt. Der US-Kongress erlässt zwei weitere Bundesgesetze. Damit werden zum einen landesweit Wahlen unter die Kontrolle der Bundesregierung gestellt und Verschwörung gegen Bürgerrechte zu Bundesverbrechen erklärt. Also einfach ausgedrückt, wenn jemand etwas tut, das die Wahlrechte einer Person gefährdet, zum Beispiel durch Einschüchterung, Drohung oder Gewalt, dann darf die Bundesregierung in Washington jetzt eingreifen. Vorher war es so, dass der Süden quasi für sich selbst zuständig war und die meisten Richterinnen und Richter waren leider genauso rassistisch wie der Clan selbst. Der damalige US-Präsident Ulysses Grant beginnt daraufhin Truppen zu entsenden. Und schnell kommt es zu hunderten Verhaftungen von Mitgliedern des KKK. Und Präsident Grant installiert in den Südstaaten auch ein neues Rechtssystem mit harter Verfolgung des Clans. Und tatsächlich, alles scheint sich aufzulösen. Die nächtlichen Überfälle nehmen ab, es herrscht generell viel weniger Gewalt, viele Täterinnen und Täter fliehen oder tauchen unter. Ruhe. Aber ihr kennt diesen Podcast mittlerweile ganz gut. Wir sind erst im zweiten Kapitel. Und ja, das bedeutet, leider soll noch einiges danach kommen. Denn ganz grob lässt sich die Schreckenszeit des Ku Klux Klans in drei Phasen unterteilen. Und das hier war schrecklicherweise erst Nummer 1 davon. Kapitel 3. Die Neugründung. Zunächst scheint es einige Jahre erstmal so, als sei der größte Spuk wirklich vorbei. 1871 hat der Clan sich zum größten Teil aufgelöst. Doch auch wenn er offiziell verschwindet, die vielen Südstaatlerinnen und Südstaatler tragen häufig immer noch extrem rassistische Gedanken in sich. Dass schwarze Menschen nicht die gleichen Rechte haben sollten wie sie. Es brodelt in ihnen, weil sie denken ja, sie wären Menschen erster Klasse und sie sollten auf gar keinen Fall auf der gleichen Stufe stehen. Über Jahrzehnte organisieren sie sich also im Dunkeln neu. Warten nur auf ihren Moment und dieser soll kommen. Denn mit der Zeit zieht sich die Bundesregierung immer mehr aus dem Süden zurück. Einerseits, weil sie denken, dass langfristige Ruhe eingekehrt ist. Andererseits, weil es sehr, sehr viele weitere Themen gibt, um die man sich landesweit kümmern muss. Der dringliche Schutz staatlicher Truppen für schwarze Menschen ist also ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gegeben. Kurzzeitig geht das auch alles noch gut, bis im Jahr 1915 etwas sehr Spezielles passiert. Die Filmindustrie erobert in dieser Zeit den Kontinent und einer davon, ein Film, wird alles ändern. Sein Titel lautet The Birth of a Nation, also die Geburt einer Nation. Millionen von Menschen schauen ihn sich im Kino an, vor allem die im Süden. Und er erzählt eine folgenschwere Lüge. Man sieht in ihm, wie maskierte weiße Reiter im Namen von Ehre und Ordnung gegen angebliche schwarze Gewalt kämpfen. Der Ku Klux Klan wird als Retter des Volkes dargestellt. Dabei wissen wir, dass er sich nach dem Bürgerkrieg nur aus rassistischem Hass heraus gegründet hat. Dass er selbst ohne Vorwarnung angegriffen hat. Obwohl der Film ein zutiefst rassistisches Werk ist, trifft er 1915 leider einen Nerv. Weiße Zuschauerinnen und Zuschauer jubeln. Der neue Präsident Woodrow Wilson lässt ihn sogar im Weißen Haus vorführen. Wilson ist generell eine ziemlich umstrittene Person damals. Der Präsident bestätigt offen, dass er rassistische Gedanken hat. Er führt in vielen Bundesbehörden sogar die Rassentrennung wieder ein, also dass weiße und schwarze Angestellte nicht in denselben Büros arbeiten. Daraus wird eine Art Lauffeuer, denn bald sind es nicht mehr nur die Bundesbehörden, sondern viele, viele Unternehmen, die diese Regelung auch wieder einführen, also diese Rassentrennung. Heute absolut nicht verständlich, wieso manche Menschen sich denken, dass sie über anderen stehen, einfach nur aufgrund einer anderen Optik. Und dennoch bekommt Wilson damals auf seine Frage, ob die Menschen diese Trennung wollen, von der weißen Gesellschaft überwiegend ein Ja. An Thanksgiving 1915 ermutigt diese Entwicklung dann einen gewissen William Simmons und einige andere Anhänger, auf einen Berg in Georgia zu kommen und dort etwas zu entzünden. Ein gigantisches Holzkreuz. Und im Licht der Flammen erklären die Männer den Ku Klux Klan für wieder auferstanden. Und so versammelt er sich nach 40 Jahren um Simmons erneut. Ein Foto davon findet ihr als Nummer 2 in den Shownotes. Kurze Zeit später hält die Gewalt wieder Einzug. Der Clan übernimmt alte Symbole, die charakteristischen weißen Kutten und Kapuzen, das Feuer, die mystischen Rituale und die geheimen Treffen. Mit der Neugründung kommt auch das brennende Kreuz als Symbol hinzu und außerdem erweitern sie auch ihr Feindbild. Die Männer und Frauen des Clans richten sich nicht mehr nur noch gegen schwarze Menschen, das immer noch zum Großteil, aber auch jetzt gegen jüdische, katholische, Eingewanderte oder einfach auch gegen diejenigen Menschen, die sich zu sehr für Frauenrechte einsetzen. Kurz gesagt, gegen alle, die nicht in das weiße, christlich-religiöse, zu allermeist männlich dominierte Weltbild passen. Und auch ihre Maßnahmen ändern sich. Neugründer Simmons erkennt die Wirkung von Marketing. Der Clan erscheint in Zeitungsartikeln. Sie veranstalten Familienfeste, Picknicks, Baseballturniere, Filmabende. Und die Botschaft ist klar. Der Clan ist nicht extrem, sondern einfach nur patriotisch. Man gibt sich bürgerlich, moralisch, gesetzestreu. Und so wächst der Clan und in einer unglaublichen Geschwindigkeit damals. Historikerinnen und Historiker sprechen von bis zu 5 Millionen Anhängern Anfang der 1920er Jahre. Zum Vergleich, damals leben nur ungefähr 100 Millionen Menschen in den USA, also 5% gehören dem Clan an. Das ist unglaublich. Und anders als in Phase 1 ist dieser nicht mehr nur im Süden präsent, auch im Norden, im mittleren Westen, an den Küsten. Die rassistischen Ideen schaffen es überall hin. Doch die neu gewonnene Macht soll zu einem Problem werden, das es in der Geschichte der Menschheit häufiger gegeben hat. Kapitel 4 Fall und Phase 3. Wie ihr an den Titeln der Kapitel erkennen könnt, wird der Clan jetzt ein zweites Mal fallen und leider wieder neu aufstehen. Aber dieses zweite Mal, dass er fällt, das passiert nicht, weil die USA irgendwie erneut hart gegen die Organisation durchgreift. Auch nicht, weil es einen offenen Kampf gegen Rassismus gibt. Der Clan zerfällt von innen heraus. Er ist längst mehr als eine Terrorgruppe. Er ist ein Geschäft geworden, in das extrem viele Menschen involviert sind, auch große Teile der Polizei und Justiz. Neue Mitgliederinnen und Mitglieder zahlen teils hohe Aufnahmegebühren. Auch an dem Verkauf der weißen Kutten, die man auf den Bildern sieht, verdient der Clan Geld. Damit soll eigentlich alles Nötige für die Organisation des Clans bezahlt werden. Also Treffen, Kleidung, Logistik, teils sogar Waffen. Doch wie so oft führen auch hier wieder das viele Geld und die klaren Hierarchien zu Machtmissbrauch und Korruption. Skandale häufen sich. Auch William Simmons selbst, wir erinnern uns, der Neugründer, ist betroffen. Immer wieder tauchen Meldungen auf, dass er zu viel Alkohol trinkt, dass er keine Führungsqualitäten hat, dass er sich schlecht anderen Menschen gegenüber verhält und so wird er tatsächlich entmachtet. Und so geht es auch seinen Nachfolgern, die verhalten sich nämlich auch nicht besser und werden dann von den Supportern des Clans in ein sehr, sehr schlechtes Licht gerückt, bis sie zurücktreten müssen. Dann folgt das Jahr 1925 und es ist erneut ein Richterhammer, der alles verändert. David Stevenson, das ist auch ein Name, den man sich in dem Zusammenhang merken muss, weil das ist damals der mächtigste Mann des Clans im mittleren Westen und der wird verhaftet. Und nicht wegen irgendeiner Lappalie. Er ist für die Vergewaltigung und den Mord an einer jungen weißen Frau lebenslang ins Gefängnis gesperrt worden. Zeitungen titeln daraufhin: Clanchef verhaftet. Und als die brutalen Details der Tat ans Licht kommen und Stevenson sich hinter Gittern schützen will, liefert er Beweise an die Staatsanwaltschaft über Korruption im Clan, über Bestechung, Erpressung, Verbindungen zu Politikerinnen und Politikern. Es ist ein Riesengeständnis und damit der erneute Dolchstoß für den Ku Klux Klan. Es kommt zu einer absoluten Klagewelle gegen Mitglieder des Clans. Innerhalb weniger Jahre schrumpft die Anhängerschaft so massiv. Denn jetzt, als klar wird, dass der Clan in eine alte, unzivilisierte Hasswelt verfallen ist, wenden sich die allermeisten Menschen von ihm ab. Das geht so weit, dass der Clan 1944 dann offiziell erneut aufgelöst wird. Und es wäre wirklich schön, wenn das Ende des Rassismus und dieser Bewegung wäre. Doch in der gleichen Zeit gibt es eine neue Entwicklung. Und die ist zu Beginn total positiv. Denn die afroamerikanische Bevölkerung beginnt damit, sich zu organisieren. Auch viele weiße Menschen schließen sich ihr an. Es entsteht ein landesweiter Widerstand gegen Rassismus und Trennung. 1954 folgt dann ein Meilenstein. In einem Gerichtsverfahren klagen afroamerikanische Familien dagegen, dass ihre Kinder getrennte und oft deutlich schlechtere Schulen besuchen müssen. Und der Supreme Court, also das höchste US-amerikanische Gericht, entscheidet, ja, Rassentrennung an öffentlichen Schulen verstößt gegen unsere Verfassung. Das ist ein Urteil, das nicht nur juristisch wirkt, sondern symbolisch eine neue Ära einläutet. Ein Jahr später kommt es dann zu einer Aktion, die alles verändert. In Montgomery, Alabama, einem Südstaat, weigert sich die damals 42-jährige Rosa Parks, ihren Platz im Bus für eine weiße Person zu räumen. Denn wir haben ja schon festgestellt, dass es damals leider normal in den USA, es gibt spezielle Sitze für schwarze Menschen. Doch Rosa, über die wir auch bei Wissen mit Zoe mal eine eigene Folge machen werden, löst damit einen wochenlangen Boykott aus. Es sind friedliche Demonstrationen. Auch Martin Luther King Jr. wird dadurch landesweit bekannt. Sie verlaufen gewaltfrei und erfolgreich. Die Rassentrennung in Bussen und auch in öffentlichen Einrichtungen werden danach für gesetzeswidrig erklärt und aufgehoben. Das sind riesige Siege für die Gleichberechtigung. Und ja, meine Freundinnen und Freunde, leider sorgen genau diese Errungenschaften dafür, dass der Ku Klux Klan noch ein letztes Mal emporsteigen kann. Kapitel 5, Phase 3. Auch wenn große Teile der USA sich in dieser Zeit sehr fortschrittlich entwickeln, bleibt der Süden regressiv, also entwickelt sich nicht so sehr und zum Teil bleibt er auch sehr rassistisch. Die Menschen kochen vor Wut, weil der Staat entschieden hat, dass schwarze Menschen und ihre Kinder an die gleichen Schulen gehen dürfen wie ihre weißen Kinder. Stellt euch das nochmal kurz vor, was ein schreckliches Gedankenbild, dass man sauer ist, dass jemand die gleichen Rechte hat wie man selbst. Das, also ich weiß, ich habe das jetzt hier häufiger schon gesagt, aber es geht einfach nicht in meinen Kopf. Und noch schlimmer, weiße Politikerinnen und Politiker des Südens rufen in den 1950er Jahren öffentlich zum Widerstand auf. Und so entstehen die United Klans of America. Es ist ein neuer Name, weil der Name des Ku Klux Klans wurde ja verboten, aber intern nennen sie sich weiterhin so. Und es ist auch derselbe rassistische Gedanke. Das Land soll den Weißen gehören. Und sie treffen wieder einen wunden Punkt. Zehntausende kommen in die neuen Zentren des Clans und wollen Mitgliederinnen und Mitglieder werden. Und so beginnt erneut eine Phase des Hass. Sie zünden wieder als Zeichen große Kreuze vor Häusern ihrer Gegner an. Es gibt Angriffe auf schwarze Kirchen. Menschen werden bedroht, verschleppt, ermordet. Und die lokale Polizei? Die schaut erneut weg. Viele der meist männlichen Officer sind selbst Teil des neuen Clans, tragen selbst diesen rassistischen Hass in sich. Doch es ist eine neue Zeit. Viele Haushalte haben mittlerweile Fernseher und so bekommt das ganze Land mit, was passiert. Ein besonderes Ereignis gibt es dann 1963. Wieder ein Bombenanschlag auf eine schwarze Kirche in Birmingham in Alabama. 4 junge Mädchen sterben. Die Meldung verbreitet sich durch das ganze Land. Doch statt wegzuschauen, gehen die Menschen auf die Straßen. Es kommt zu massiven Demonstrationen. Nicht nur von schwarzen Menschen, auch viele Weiße gehen auf die Straßen, um gegen die abscheulichen Angriffe des Clans zu reagieren, sich offen dagegen zu stellen. Dieser beginnt daraufhin auch mit Attacken auf die Aktivistinnen und Aktivisten. Sogar Martin Luther King ist Ziel von den Mordplänen. Der Clan scheitert nur knapp mit einem Anschlag auf ihn. Immer mehr Menschen, die sich gegen den Rassismus stellen, werden attackiert. Doch im Sommer 1964, also ein Jahr nach der Explosion in der Kirche, kommt endlich die endgültige Wende. Eine Eilmeldung ist auf allen TV-Geräten des Landes zu sehen. Der damalige Präsident Lyndon B. Johnson erlässt ein neues Gesetz und dieses wird jetzt alles verändern. Denn mit den neu eintretenden Civil Rights, die aus einem Civil Rights Act kommen, wird rassistische Diskriminierung offiziell zu einer Straftat erklärt. Also es reicht, sich diskriminierend zu äußern, rassistische Gedanken auszusprechen, dass der Staat reagieren kann. Und das wird zum Startschuss, denn gleichzeitig beginnt das FBI eine Geheimoperation gegen den Clan. Sie können ja jetzt viel, viel einfacher zuschlagen. Agenten schleusen Spitzel in Ortsgruppen ein. Sie liefern tausende Informationen über die Pläne des Clans, über Anschläge, über Machtstrukturen, über rassistische Gedanken. Und so kommt es zu unzähligen Verfahren und Verhaftungen. Ein drittes Mal gerät er ins Wanken. Die teils heftigen Gerichtsprozesse werden live im Fernsehen übertragen, auch als bewusste Abschreckung gegen die Mitgliederinnen und Mitglieder. Und so sinkt der Rückhalt des Clans immens schnell. Viele Gruppen lösen sich auf, der große Verband zerbricht. Auch gesellschaftlich kippt die Stimmung total. In den 70er und 80er Jahren geht die Justiz dann nochmal einen Schritt weiter und rollt sogar einige Prozesse, die es irgendwann früher im Jahrhundert gegeben hat, nochmal neu auf. Mörderinnen und Mörder, Clanoberhäupter, Mithelfende, sie alle werden verhaftet. Auch die Täter aus dem Fall der 4 ermordeten jungen afroamerikanischen Mädchen in der Kirche. Dazu wird auch der Clan selbst als Organisation in zahlreichen Verfahren verklagt und muss so hohe Schadensersatzzahlungen leisten, dass er pleite geht. Und damit wird der Ku Klux Klan ein letztes Mal zerschlagen. Und ich glaube, wir alle haben den gleichen Gedanken, hoffentlich für immer. Zusammenfassung. Die Geschichte des Ku Klux Klans zieht sich über 3 schreckliche Phasen. Nummer 1 davon beginnt nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Weiße Südstaatlerinnen und Südstaatler verlieren damals ihre alte Macht und aus Wut darüber wird der Ku Klux Klan gegründet. Ein geheimer Bund, der in weißen Kutten reitet, schwarze Menschen bedroht, Schulen niederbrennt und Hunderte ermordet. Als es komplett eskaliert, greift die US-Regierung dann endlich ein. Sie verabschiedet neue Gesetze, verhaftet Anführerinnen und Anführer und löst damit den Clan zum ersten Mal in den 1870er Jahren auf. Doch die Idee überlebt im Untergrund. Jahrzehnte später kehrt der Clan zurück, entfacht durch einen Film, der angeblich die wahre Geschichte des Clans zeigt, aber eine komplette Lüge ist. Doch leider wird dieser Gedanke vom damaligen Präsidenten Wilson unterstützt, der sich offen für Rassentrennung stark macht. Damit beginnt also die zweite Phase des Clans und es entstehen auch neue Feindbilder. Der Hass wird breiter. Nicht mehr nur schwarze Menschen sind das Ziel, sondern jeder und jede, die die White Supremacy, also die weiße Vorherrschaft, gefährden. Es sind jüdische Menschen, Katholiken, alle Einwandererinnen und Einwanderer. Und Millionen schließen sich dem Clan an. Doch genau diese neue Größe führt auch zu dessen Fall. Korruption, Verhaftungen von Mitgliedern und Skandale bringen die Organisation ins Wanken. Der Verbund bricht in den 1940ern ein zweites Mal auseinander. Und diese Zeit ist generell eine sehr aktivistische und ein sehr, sehr gutes Zeichen für Gleichberechtigung in den USA, denn Menschen wie Rosa Parks oder Martin Luther King werden zu zentralen Motoren von Antirassismusbewegungen. Große juristische Erfolge ändern das Land. Die Rassentrennung endet 1964 an vielen Orten. Doch genau diese Fortschritte lassen den Clan ein drittes Mal aufsteigen. Es kommt zu Bombenanschlägen, Morden, Einschüchterungen und alles wieder vor allem gegen die schwarze Bevölkerung. Als dann auch zahlreiche Aktivistinnen und Aktivisten ins Fadenkreuz geraten, greift der Staat endlich in einer Härte durch, wie er es vorher noch nicht getan hat. Es kommt zu den härtesten Gesetzen jemals, geheimen FBI-Operationen, hunderten Ermittlungen und Prozessen, die den Clan Stück für Stück zerlegen und dadurch fällt er auch endlich ein drittes und hoffentlich letztes Mal. Doch auch wenn er sich mittlerweile aufgelöst hat, Rassismus ist leider immer noch in vielen Menschen präsent. Er wandert heutzutage in neue ultrarechte Gruppierungen, in das Internet, in Verschwörungserzählungen, in denen das Gedankengut weiter besteht. Alle Gruppen eint dabei die Idee der Überlegenheit der weißen Menschen und damit auch eine hohe Gewaltbereitschaft. Es ist zwar alles weniger geworden, wenn man das mit den 100 Jahren vergleicht, die hinter uns liegen, aber dennoch ist es immer noch ein großes Problem. Es kommt immer noch zu Anschlägen, Hassreden, zu rassistischer Polizeigewalt, weil es immer noch strukturelle Ungleichheiten gibt. Daher ist es die Aufgabe eines jeden von uns, dafür zu sorgen, dass Rassismus wirklich keine Chance hat. Hass verschwindet nicht von selbst, aber wir können dafür sorgen, dass er keinen Platz mehr findet. Weder auf den Straßen noch in unseren Köpfen. Boah, ey, Freundinnen und Freunde, das war nochmal ziemlich tough. Also ich weiß, dass diese Folgen besonders anstrengend auch zu hören sind, einfach weil es ein Thema ist, das sehr belasten kann. Aber wie anfangs erwähnt, ist es dennoch sehr wichtig, dass wir immer wieder auch in diese Bereiche der Geschichte eintauchen, weil unser Ziel als Gesellschaft muss es sein, dass wir jedem Menschen, ganz egal wie er heißt, wie er aussieht, an was er glaubt, ob er Süßkartoffeln mag oder nicht, die gleiche Chance geben und mit dem gleichen Respekt begegnen. Es gibt schlechte Menschen, ganz sicher, aber das hat nichts mit Optik, Herkunft oder Religion zu tun. Jeder und jede sollte eine faire, unvoreingenommene Chance bekommen. Wenn ihr diese allen Menschen gebt, dann können wirklich verrückt schöne Dinge passieren. Denn am Ende sind wir alle eins und das ist wirklich schön. So, und bevor es jetzt noch emotionaler wird an der Stelle, nichts wie ab zu euren Fragen. Denn letzte Woche ging es ja um Schindlers Liste und ihr hattet noch einiges, was ihr wissen wolltet. Die erste kommt heute von Because Carla und Justinio02. Beide wollen wissen, woher man eigentlich von Schindlers Liste weiß und ob man sie heute noch irgendwo sehen kann. Also, nach dem Krieg berichten natürlich viele der von Oskar und Emilie geretteten Jüdinnen und Juden über alles, was passiert ist. Sie erzählen auch, dass sie auf einer Art Liste standen, die sie vor der Deportation in ein Vernichtungslager geschützt hat. Mehrere Versionen der Liste tauchen im Laufe der Jahrzehnte auch in unterschiedlichen Archiven auf. Eine davon ist heute in Jerusalem. Sie könnte das Original sein, denn man erkennt, dass diese Fassung von Itzhak Stern mit unterschrieben wurde. Man fand sie 1999, lange nach Schindlers Tod, in einem Koffer auf dem Dachboden seiner letzten Wohnung in Deutschland. Die Liste wurde dann im Deutschen Bundesarchiv gesichert, also es gibt auch eine Version, quasi eine Kopie davon dort, und sie wurde dann der Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem übergeben. Frage Nummer 2 ist von Paul Füst. Johnny, hatten Oskar und Emilie eigentlich Kinder? Und das können wir leicht beantworten. Nein, Oskar und Emilie hatten keine gemeinsamen Kinder. Frage 3 kam von Millie. Wodurch wurde eigentlich die Weltwirtschaftskrise ausgelöst? Ja, und das ist eine ziemlich gute Frage, aber auch sehr komplex. Dazu könnten wir eine eigene Folge machen. Sollten wir auch, weil es ist sehr, sehr, sehr spannend. Ganz einfach ausgedrückt gibt es in den USA in den 1920er Jahren etwas ganz verrückt Neues. Und zwar Aktien für jedermann. Alle Menschen können sie kaufen. Und sie sollen so das neue Wundermittel sein, um sein Vermögen anzusparen. Also kaufen auch sehr, sehr, sehr viele Leute sie, die aber eigentlich dafür gar nicht das Geld haben. Sie nehmen Kredite von der Bank auf und als die Aktienkurse dann plötzlich fallen, kann keiner mehr die Kredite zurückzahlen. Banken gehen pleite, Unsicherheit entsteht, fast eine Art Panik. Alle wollen ihr Geld aus dem Markt zurück, das geht aber nicht. Und diese Kettenreaktion löst dann die große Depression aus, wie man die Weltwirtschaftskrise damals auch nennt. So, und das war's noch nicht, denn alle, die aufgepasst haben, wissen, das hier ist wieder eine Folge mit einer 5 hinten, also heute 5 Fragen. Nummer 4 kommt von die Supi-Dupi-Pizza-Katze. Alter, Leute, großartige Namen. Also die Supi-Dupi-Pizza-Katze, die möchte wissen, warum es nicht aufgefallen ist, dass alle Waffen aus der Fabrik der Schindlers unbrauchbar waren. Und ja, das liegt primär an der Zeit, denn es ist ja das letzte Jahr des Krieges. Überall herrscht damals Chaos. Kontrollen finden nur noch sehr oberflächlich statt. Oskar hat dann ja auch noch gute Beziehungen zur SS und erklärt die schlechten Produktionsergebnisse, wenn mal eine Granate oder so auffällt, einfach mit Materialmangel und technischen Problemen. Das sind alles Dinge, die ganz schön viele Fabriken als Probleme damals haben. Und so bemerkt niemand, dass Oskar absichtlich nur unbrauchbare Munition entstehen lässt. So, und damit die wirklich letzte Frage für heute. Sie kommt von 0711 Lorenz. 0711. Ist das nicht die Vorwahl von Stuttgart? Naja, er möchte wissen, ob es noch Zeitzeugen gibt, die auf Schindlers Liste standen. Und tatsächlich mittlerweile leider nein. Der letzte Überlebende der Liste war Francisco Wichter. Er ist im Februar diesen Jahres in Argentinien verstorben. Es gibt aber unterschiedliche Dokumentationen, in denen auch manche der geretteten Jüdinnen und Juden Interviews geben, also die Zeit damals beschreiben. Ihr findet eine der Dokumentationen davon als Nummer 3 in den Shownotes. Und damit, liebste Freundinnen und Freunde, sind wir erneut am Ende der Folge, dieses Mal jetzt wirklich angekommen. Aber wir haben noch ein kleines Special für euch geplant. Ihr habt es euch letztes Jahr schon sehr, sehr oft gewünscht und die letzten Wochen kam diese Nachricht als Kommentar und in den Mails und auf Instagram auch sehr, sehr oft. Also erhören wir euch natürlich extrem gerne. Es wird nächste Woche eine Weihnachtsfolge geben, also ein Weihnachts-Special. Und wir haben uns natürlich schon Gedanken gemacht, was man alles in einer solchen Folge machen könnte. Ich glaube, es ist völlig klar, dass wir in Kapitel 1 einmal darüber reden müssen, wie Weihnachten überhaupt entstanden ist. Aber das Besondere heute ist, die restlichen 4 Kapitel danach, die bestimmt ihr. Wir haben euch mal unterschiedliche Themen mit in die Abstimmung gegeben und die vier mit den meisten Stimmen werden dann nächste Woche jeweils ein Kapitel bekommen. Also wir machen so ein bisschen Kaminatmosphäre, ich mache ein großes Buch auf und jedes Kapitel ist dann eine eigene Geschichte. Ich glaube, ich muss die einzelnen Abstimmungsmöglichkeiten nicht erklären, lediglich vielleicht, was der Krampus ist. Das ist eine Legende aus den österreichischen Alpen und das soll dort eine furchterregende Gestalt sein. Der Krampus gilt als dunkler Begleiter des Nikolaus und er soll unartige Kinder bestrafen. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die in Österreich eine unheimliche Anwendung auch findet. Mehr will ich an der Stelle noch nicht sagen. Wir sind sehr gespannt, freuen uns schon sehr darauf, wofür ihr euch entscheiden werdet. Wir hören uns also nächsten Sonntag zum Weihnachtsspecial um 23.59 Uhr wieder. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne mal bei Wissen mit Zoe reinhören. Da ist mittlerweile auch die Folge zu Emilie Schindler online. So oder so, wo auch immer, wir freuen uns sehr, sehr darauf, euch wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Verbleiben mit ganz viel Liebe an euch alle und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Boah, und ich weiß, es war schon eine lange Folge, aber hier bin ich nochmal ganz kurz, weil ich habe noch eine letzte Empfehlung des Jahres für euch. Und es geht diesmal nicht um einen Podcast, sondern um etwas, das man sich angucken kann. Eine sehr, sehr interessante Doku in der ARD Mediathek. Es geht dabei um KI, denn naja, KI ist mittlerweile fester Bestandteil unserer Leben geworden, oder? Wir fragen ChatGPT nicht nur nach Produktempfehlungen, sondern auch nach Rezepten. Wir wissen auch manchmal nicht weiter, was wir vielleicht anziehen sollen oder wie man eine lustige Nachricht schreibt. All das teilen wir mit dem Chatbot. Und dadurch entsteht eine Frage. Können KI-Chatbots auch mehr? Können sie wirklich echte therapeutische Hilfe leisten? Und genau da setzt die Doku aus der ARD-Mediathek an. Sie heißt Ich werde von einer KI therapiert. Und darin wird das Experiment gewagt. Können drei Probanden die Fragen und Antworten eines echten Therapeuten von denen einer KI unterscheiden? Und welche Hilfe empfinden sie im Nachhinein als wertvoller, die eines Menschen oder die der KI? All das wird beantwortet in der Doku Ich werde von einer KI therapiert. Den Link findet ihr in den Shownotes, könnt ihr jetzt in der ARD Mediathek streamen.